Vor vielen Jahren bin ich sehr oft in Österreich gewesen und bin dann auf die Berge gestiegen. Und es war manchmal sehr anstrengend, dort hochzukommen. Manchmal hat man dazu geneigt, wieder umzukehren, weil es doch so anstrengend ist. Aber jedes Mal, wenn ich dort oben war, auf der Spitze des Berges, und ich dann hinunter gesehen habe, in dieses herrliche Tal, in diese herrliche Bergwelt gesehen habe, da war ich immer tief beeindruckt und war dankbar, dass ich die Mühe auf mich genommen habe, da hochzugehen. Und als ich dann nach Hause kam, von was habe ich gesprochen? Von dem mühevollen Weg, den Berg da hoch? Oder habe ich den anderen erzählt von der Herrlichkeit, die ich gesehen habe? Deshalb wäre jetzt an dieser Stelle die Frage, was nehmen wir eigentlich mit aus diesen Tagen? Wir hören heute so unglaublich viel vom Wort Gottes. Wir lesen viel vom Wort Gottes. Aber sind wir ergriffen von der Herrlichkeit Gottes? Haben wir in den letzten 2 Tagen den Berg Sinai bestiegen und haben wir die Schönheit des Herrn gesehen? Haben wir in unserem Herzen etwas Neues aufgenommen von dieser Herrlichkeit? Dann müsste es eigentlich heraussprudeln, was wir in den letzten 2 Tagen in der Stille des Herrn gehört und gesehen haben. Und darum soll es im Grunde gehen in diesen Tagen. Das sind dieses Grundlegende, dieses ABC als Christen. Wie gut kenne ich meinen Herrn? Wie gut kenne ich den Vater im Himmel? Wie sehr bin ich eigentlich ergriffen von ihm und seiner Größe, seiner Macht, seiner Herrlichkeit? Was für eine Auswirkung hat es denn? Hat es die Auswirkung, dass wir aus Liebe zum Herrn eine Sehnsucht haben, eine tiefe Sehnsucht, weil meine Liebe zum Herrn größer ist wie alles andere, eine tiefe Sehnsucht, mit ihm Gemeinschaft zu haben? Wir sind keine Wissenschaftler, die etwas erforschen. Wir sind Liebende, die eine Beziehung pflegen. Das kann man nicht machen. Das ist etwas, was hier im Herzen entstehen muss, eine Sehnsucht nach ihm. Und dann werde ich die Mühe auf mich nehmen, am Morgen den Berg Sinai zu besteigen in diesem Bild, um in der Stille vor ihm sein Reden hören zu können. Heute Abend soll es darum gehen, dass Gott heilig ist. 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 2. Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir. Und es ist kein Fels wie unser Gott. Niemand ist heilig wie der Herr. Was ist damit gemeint? Dass Gott heilig ist. Was können wir da darunter verstehen? Jesaja, Kapitel 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. Sein Name ist der Heilige. Aber nicht nur sein Name ist heilig, sondern in seinem Wesen, in seinen Charaktereigenschaften ist Gott heilig. Das bedeutet, dass Gott in seinen Gedanken, in seinen Taten, in seinen Motiven, in seinem Tun vollkommen gerecht ist. Dass er absolut vollkommen rein ist. Er ist ohne Fehler, er ist ohne Makel. Johannes drückt es so aus im 1. Johannesbrief, Kapitel 1. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Licht, vollkommen rein, keine Abschwächung, keine finsteren Dinge, absolut rein, so ist Gott. Er ist ohne Fehler makellos. Und genau das wird über den Sohn Gottes in vollkommener Weise ausgesagt. Hebräer Kapitel 7, Vers 26. Denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Unser hoher Priester Jesus Christus, heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert. Das ist ein zweiter Begriff, da ich jetzt gleich darauf eingehe. Er ist von einer übermenschlichen Reinheit. Er war vollkommen ohne Sünde, auch als Mensch. Und genau das trennt Gott und den Menschen in vollkommener Weise. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 22 noch. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Munde gefunden worden. Und das ist der Unterschied zu uns Menschen. Er ist moralisch vollkommen rein, vollkommen ohne Sünde. Aber diese Engel damals bei Jesaja in Kapitel 6, als sie sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die drücken mehr aus wie Reinheit, Reinheit, Reinheit. Oder nicht? Die Heiligkeit Gottes beinhaltet mehr, wie dass er nur ohne Sünde ist. Dass er unschuldig, unbefleckt ist. Denn hier in Hebräer 7 stand ja, der abgesondert von den Sündern ist. Abgesondert. Das ist der zweite Punkt, der sehr wichtig zu beachten ist, wenn es um die Heiligkeit Gottes geht. Und das ist auch zu beachten, wenn es um uns geht. Wir sind nämlich auch Heilige. Habakuk, Kapitel 1, Vers 13. Wovon ist Gott abgesondert? Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Natürlich sieht er uns Sünder, aber er ist so rein, dass er völlig abgesondert ist von jeder Sünde. Das schließt ein den Hass und den Ekel gegen jede Sünde, gegen jedes Finstere, gegen alles Böse. Und das beinhaltet auch seine feste Entschlossenheit, alles Sündige, alles Finstere zu richten. Nämlich es steht im Römer Kapitel 1, dass sich Gottes Zorn vom Himmel offenbart über aller Ungerechtigkeit. Dieser heilige Gott, der vollkommen rein ist in seinem Wesen, der auch abgesondert von allem Bösen ist, das beinhaltet, dass er alle Sünde richten wird. Und dieser Zorn Gottes, der über der Ungerechtigkeit liegt, das ist kein gefühlsmäßiger Ärger, wie wir ihn manchmal haben. Das ist die absolute Feindschaft gegen alles, was unrein ist. Kommt das nicht im Gericht von Nadab und Abihu zum Ausdruck? Im dritten Buch Mose? Als sie fremdes Feuer ins Heiligtum bringen? Dieser Gott ist so heilig, dass die zwei sterben müssen. Wenn der Priester damals mit ungewaschenen Händen, mit ungewaschenen Füßen ins Heiligtum gegangen wäre, hätte es für sie sofort den Tod bedeutet. Gott ist moralisch rein, er ist abgesondert von jedem Bösen und deshalb zeigt er immer wieder, was das bedeutet, wenn jemand in die Gegenwart Gottes tritt, der nicht gereinigt ist. Wie war das damals beim Auszug bei dem Volk Israel aus Ägypten? Dieser große Befreiungstag, dort, wo Gott sein Volk aus Ägypten herausrettet, da sagt er in dieser Nacht, geht durch die Häuser. Wenn er irgendwo ein klein wenig Sauerteig findet, muss er raus. Warum? Wenn ich Sauerteig finde, ein wenig Sauerteig, müsst ihr sterben. Meint es Gott so genau? Und ich glaube, damit haben so viele heute ganz große Probleme. Wie ist das Gericht eigentlich im Neuen Testament? Das war ja Altes Testament. Wie ist es denn mit Ananias und Sapphira? Sie haben etwas vorgeheuchelt. Und damit die Gemeinde Jesu damals sofort wusste, was Heiligkeit Gottes bedeutet, kommt sofort der Tod. Wie wäre es, wenn Gott jedes Mal, wenn wir solche Dinge tun wie Ananias und Sapphira, sofort so eingreifen würde? Merken wir eigentlich, was eine unglaublich große Kluft besteht zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen? Jesaja, Kapitel 59. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht so schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Sünde trennt, er hört nicht. Das ist die Trennung, die von Adam und Eva gewirkt wurde. Durch die Sünde Adams und Evas ist diese Sünde in die Welt gekommen und deshalb hat sich Gott von den Menschen getrennt. Gott ist moralisch heilig, abgesondert von der Sünde, trennt sich von allem Finsteren, kann die Sünde nicht sehen. Und Gott ist charakterlich heilig, ohne Sünde, gerecht, vollkommen. Wie kann jetzt dieser Mensch, wie kann dieser sündige Mensch sich jetzt Gott nähern? Er kann sich gar nicht Gott nähern. Ist das nicht ein wunderbares Bild in der Stiftshütte? Wenn man mal die Stiftshütte liest, das ist ja sehr beeindruckend, wie die Reihenfolge beschrieben wird von den einzelnen Gegenständen bei der Stiftshütte. Da sieht man, es wird erst die Bundeslade beschrieben, dort, wo die Sühnung vollbracht wird, der Sühnedeckel. Und dann geht die Beschreibung nach außen zum Brandopferaltar. Das bedeutet, Gott kommt vom Heiligtum, vom Allerheiligsten und kommt zu dem Sünder an dem Brandopferaltar, nämlich nur dort durfte der Sünder hin, um dort Gnade zu finden, Vergebung seiner Sünde. Gott kommt heraus aus dem Allerheiligsten, aus dem Heiligtum, um dorthin zu kommen, wo er den Sünder treffen kann, um ihn zu befreien von seiner Sünde. Das wird schon im Alten Testament in der Beschreibung der Stiftshütte beschrieben. Der unreine, sündige Mensch muss zuerst einmal geheiligt, rein gemacht werden, abgesondert werden von dieser Welt, um wieder dorthin zu kommen, wo er vom Ursprung her sein sollte, in die Gemeinschaft mit Gott. Deshalb kam Gott aus dem Allerheiligsten zum Brandopferaltar, um ihn dort zu reinigen, frei zu kaufen, loszukaufen von der Sünde, denn Gottes Heiligkeit fordert das Gericht. Gottes Heiligkeit, der aus dem Allerheiligsten kommt, zum Brandopferaltar, fordert dort einen Stellvertreter, der stirbt für die Sünde. Genau das ist auf Golgatha geschehen. Golgatha ist zum größten Zeugen der Heiligkeit Gottes geworden. Der heilige Gott kann niemals Sünde unbestraft lassen, niemals. Die Sünde muss gerichtet werden. Und er konnte nur deshalb gerecht bleiben, weil er seinen Sohn gerichtet hat für die Sünde. Und Gott blieb gerecht. Und aus Liebe zu uns verlorenen Sündern hat er seinen Sohn stellvertretend für uns sterben lassen. 2. Korinther Kapitel 5. Der heilige Gott muss immer die Sünde richten. 2. Korinther 5. Vers 21. Vielleicht füge ich hier noch einen Satz hinzu. Die Heiligkeit Gottes kennt überhaupt keine Kompromisse. Und ich glaube, wir denken in dieser Beziehung oft falsch. Gottes Heiligkeit kennt keine Kompromisse. Jede Sünde muss gerichtet werden. Gott sei Dank, dass die Liebe Gottes für uns eingetreten ist, so wie es hier steht. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich der, der vollkommen war, der ohne Schuld war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Er ist jetzt unsere Gerechtigkeit. Er hat unsere Stelle eingenommen. Und genau deshalb haben Menschen wie wir jetzt die Möglichkeit, hinzuzutreten. Jetzt haben wir die Freimütigkeit, dorthin zu kommen, wo wir früher ausgeschlossen waren, nämlich ins Heiligtum gehen zu dürfen. Lasset uns jetzt hinzutreten, dorthin, wo wir nie hinzutreten hätten dürfen, wenn der Sohn Gottes nicht für uns gestorben wäre. Wie wunderbar, dass das Blut Jesu für uns geflossen ist, dass wir jetzt aus der Stellung eines Sünders in die Stellung eines Heiligen gekommen sind. Wir haben dazu nichts, aber auch gar nichts beigetragen. außer dass wir unsere stolzen Knie gebeugt haben und wir das Wirken Gottes gehört haben. Er hat uns zur Buße geleitet, damit wir Buße tun konnten. Er hat das Licht werden lassen in unserem Herzen, dass wir erkennen konnten, was auf Golgatha geschehen ist, das größte Wunder aller Zeiten. Und jetzt wohnt in einem Körper wie meinem und eurem Körper der Heilige Geist. 1. Korinther 6, Vers 19. Wir sind jetzt Heilige, geheiligte Menschen. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Jetzt möchte Gott, der Heilige Gott, möchte, dass wir jetzt entsprechend unserer Stellung, die wir haben, leben. Wir sind jetzt geheiligte Menschen. Das heißt, gereinigt, so wie Gott rein ist. Und abgesonderte Menschen. Abgesondert von dieser bösen Welt und gehören Gott. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 14. Der heilige Gott hat jetzt Gemeinschaft mit Menschen wie uns. Da steht in Vers 14, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Fällt uns etwas auf? Hat uns Gott jemals aufgefordert, so allmächtig zu sein, wie er allmächtig ist? Hat er uns aufgefordert, allwissend zu sein, wie er allwissend ist? Hat er uns aufgefordert, so souverän zu sein, wie er souverän ist? Aber er fordert uns auf, ihr sollt so heilig sein, wie ich heilig bin. Ist das möglich? Natürlich ist es möglich, steht doch hier, oder? Steht doch geschrieben. Ihr sollt so heilig sein, wie ich heilig bin. Gott ist ohne Sünde. Er ist rein. Und er ist abgesondert von dieser Welt. Und diese Aufforderung steckt jetzt in diesen Versen. Was ist jetzt meine Aufgabe? Wie kann ich denn so heilig sein, wie er heilig ist? Wisst ihr, was die Aufforderung ist? Ich sollte jetzt danach streben, dort zu sein, wo er ist. Und so zu sein, wie er ist. Das ist heilig. Der Ruf zur Heiligung ergeht nur zu Menschen, die durch den Glauben an Jesus Christus gerettet sind. Ein Ungläubiger kann niemals heilig leben. Es geht gar nicht. Es gibt Menschen, die tun Gutes in unseren Augen. Aber sie können niemals nach der Heiligung streben, weil sie haben ja gar nicht den Heiligen Geist. Sie sind ja gar keine Kinder Gottes. Der heilige Gott wirkt gar nicht in ihnen. Aber Streben nach der Heiligung, Jagen nach der Heiligung, ist kein Streben, sich selbst vollkommen zu machen. Es ist auch nicht das Streben nach einer Perfektion, jedes Gebot Gottes halten zu müssen. Können wir das überhaupt? Wenn es möglich wäre, warum steht dann im 1. Johannesbrief, und wenn wir sündigen, dann haben wir einen Fürsprecher? Wir Menschen sündigen noch. Jesus Christus hat nie gesündigt. Wir sündigen noch. Und deshalb gibt Johannes den Trost, und wenn wir sündigen, dann haben wir einen Fürsprecher. Heiligung bedeutet ein Streben nach der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Was geschieht denn, wenn ich wiedergeboren bin? Zu was werden wir eigentlich aufgefordert? Wir werden aufgefordert, den Herrn Jesus Christus anzuziehen. Das ist meine Aufgabe. Zieht an, steht geschrieben. Kolosser 3, Vers 9. Das Leben in der Heiligung ist ein Ausziehen der alten schmutzigen Kleider und ein Anziehen der neuen Kleider, Christus. Kolosser 3, Vers 9. Kolosser 3, Vers 9. Lüget einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Lügt einander nicht an, oder ich lese mal Vers 8 noch, jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund, lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt. Früher war das so. Früher waren wir wütend und zornig und haben schlecht geredet und haben gelogen, aber jetzt nicht mehr. Warum? Wir haben die alten Kleider ausgezogen und jetzt sind wir in der Heiligung und ziehen die neuen Kleider an und dieses neue Gewand, das wir haben, ist wirklich das, was uns Jesus Christus gereicht hat und wir sollen ihn anziehen. Wir sollen in ihm bleiben. Wir sollen in dieser neuen Stellung bleiben, dann wird er etwas tun. Bleibet in mir und ich in euch, denn getrennt von mir könnt ihr nichts, aber auch gar nichts tun, um heilig zu leben. Bleibet in mir, ich bleibe in euch, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Heiligung bedeutet, dort zu sein, wo er ist, Christus, im Licht. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir vollkommene Gemeinschaft. Das Gegenteil wäre Römer Kapitel 13, Vers 14. Der heilige Gott fordert uns auf, heilig zu leben. Vers 14. Sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Das ist die Aufforderung. Ziehe den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht zur Erregung von Begierden. Bei der Wiedergeburt, was ist denn geschehen? Bei der Wiedergeburt ist unser Geist lebendig geworden. Die Beziehung, die direkte Verbindung mit Gott ist wieder da. Der Geist Gottes wirkt in meinem Geist und deshalb kann ich der Sünde widerstehen. Die Seele, die ist bei der Wiedergeburt gekreuzigt, mein Ich, hängt am Kreuz von Golgatha. Ich glaube, das ist natürlich auch ein Problem. Ne? Ich bin tot. Habt ihr schon mal gesehen, dass man auf den Friedhof geht und macht Werbung bei den Toten? Warum eigentlich nicht? Die kaufen nichts mehr. Ne? Und den Toten kann man auch nicht beleidigen. Ja, warum? Der hört nichts mehr. Wenn ich tot bin, hat die Welt keinen Einfluss mehr auf mich. Und das ist der tägliche Kampf, täglich zu sterben. Aber das Fleisch, die alte Natur, die ist die gleiche wie früher. Wisst ihr das? Natürlich wissen wir das. Der Paulus sagt auch, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Das ist das Problem. Und jetzt, wenn ich ein Heiliger bin, dann gilt es, das Alte auszuziehen. Das ist eine Tat, die ich vollbringen kann, indem ich in Christus bleibe. Ich strebe jeden Tag danach, in Christus zu bleiben. Ja, wie mache ich das denn? Ganz einfach. Ganz einfach. Ne? Ich versuche jeden Tag, ich sage es wieder in dem Bild, auf den Berg Sinai zu gehen. Ich versuche dort, meine Knie zu beugen und bitte den Herrn, dass er jetzt alles wegnimmt, was stört, damit ich erfüllt werde von ihm, dass er zu mir reden kann, dass mein Herz voll ist von seinen Gedanken und dann gehe ich hinaus, ich habe ihn angezogen. Und dann habe ich Sieg über das Fleisch, Sieg über die Begierden. Glaubt ihr nicht, dass ich auch Begierden habe, dass mein Fleisch sich auch regt? Und das ist genau dieser Kampf, den wir kämpfen oder nicht kämpfen, dass wir auf den Berg Sinai gehen. Im Hebräer 12 heißt es, wie sollen wir unseren Weg gehen? Im Aufblick zu ihm. Schaut auf ihn, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Glauben wir wirklich, dass wir mit unserem Fleisch stark sind, der Begierde widerstehen zu können? Niemals. Niemals. Wir können vieles aus dem Weg räumen. Natürlich können wir vieles aus dem Weg räumen. Wir müssen vieles aus dem Weg räumen. Der Sauerteig muss weg. Aber die Gedanken da oben, die kann ich zum Beispiel nicht rausreißen. Die Verlockungen, das kann ich nicht vermeiden, dass die kommen. Und jetzt gilt es, ein Heiliger, der weiß, dass er eins ist mit Christus, dass er in ihm ist und er in mir. Und darauf setze ich mein Vertrauen, wenn ich aus der Haustür rausgehe. Und deshalb, wenn ich abends die Bibel lese, ja, was soll das noch in dem Sinn nützen für den Alltag? Natürlich liest man auch abends Bibel oder kann man abends Bibel lesen, aber es geht darum, morgens in Christus zu sein, ihn anzuziehen, damit ich gerüstet bin für das, was heute auf mich zukommt. Ich fahre oft Zug. Ich brauche euch hoffentlich nicht zu sagen, was das im Sommer bedeutet. Ich brauche euch nicht zu sagen, was das im Sommer bedeutet. Ich bin jetzt mehrfach in dieser Straße, eine Straße entlang gefahren, wo ich erstmal den Blick dorthin geworfen habe, habe ich mir beim zweiten Mal gesagt, jetzt gucke ich nicht dorthin. Ich gucke nach links und nicht nach rechts. Wisst ihr warum? Da hängt was. Das kann ich auch nicht verhindern. Aber nachdem ich es erstmal gemerkt habe, jetzt in Christus, halt, dahin schaue ich. Ich bin ein Heiliger und ein Heiliger schaut sich das nicht an. Ist das übertrieben? Wenn wir hinzutreten, sollten wir unsere schmutzigen Schuhe ausziehen. So heißt es mal bei Mose, ne? Am Berg Sinai, im brennenden Dornbusch. Wenn wir jetzt hinzutreten, um die Augen zu öffnen, um den heiligen Gott zu sehen, dann müssen wir eigentlich daran denken, so wie der Priester damals, bevor er ins Heiligtum ging, hat er seine Hände und seine Füße gewaschen. Das hat eine Bedeutung. Ich glaube, wenn wir zu Gott treten, uns beugen vor ihm, um sein Wort aufzuschlagen, bevor wir lesen, sollten wir uns mal wirklich prüfen, wie ist meine Stellung gerade vor ihm? Wo habe ich mich verunreinigt? Damit ich seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit, seine Allmacht sehen kann. Ich lese ein paar Verse aus Offenbarung 15, Vers 4. Vers 3 und Vers 4. Ein Blick in die Zukunft. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprechen, groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig, ja alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Der heilige Gott, wer sollte ihn nicht fürchten? Fürchten wir Gott? Den heiligen Gott? Sprüche, Kapitel 16, Vers 6. Und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Wir wissen alle, dass Gott heilig ist. Das ist uns ja überhaupt keine neue Botschaft. Und dass Gott zu fürchten ist, das ist auch keine neue Botschaft. Das wissen wir alle. Aber jetzt bitte, Geschwister, Brüder und Schwestern, denkt mal drüber nach. Weichen wir wirklich vom Bösen? Weil wir wissen, dass Gott heilig ist und weil er zu fürchten ist. Jeder von euch kennt die Geschichte von Josef, der in einem fremden Land war, Sklave war, und diese Frau will ihn verführen. Dieses üble Weib hat so für ihn abgesehen. Und der Feind hat es auch heute auf uns abgesehen. Stimmt das? Er will, dass wir sündigen. Das ist überhaupt keine Frage. Denn wenn wir erst will er die Wiedergeburt verhindern. Wenn er die Wiedergeburt nicht verhindern kann, dann hat er nur noch ein Ziel, diesen Gläubigen lahmzulegen. Dass dieser Gläubige Gott nicht dient und Gott nicht verherrlicht und Gott nicht anbetet. Das ist sein Ziel. Und deshalb wartet er auf eine gute Gelegenheit, wie bei Josef. Und jetzt ist die Frage, haben wir ein ganz klares Nein? Rennen wir weg vor der Sünde, weil wir wissen, Gott ist heilig? Wie sollte ich eine solch große Sünde tun und gegen Gott sündigen? Wenn wir ein klares Ja haben, dann werden wir uns immer dann distanzieren, wenn über Menschen schlecht geredet wird. Wie sehen unsere Tischgespräche aus zu Hause? Kann es vorkommen, dass man sich da unterhält über den merkwürdigen Nachbarn, über den Prediger am Sonntagmorgen oder über die Gemeinde, die verantwortlichen Brüder der Gemeinde, wenn über sie gesprochen wird? Distanzieren wir uns Jugendliche, nicht wir, ich bin nämlich jugendlich, distanzieren sich die Jugendlichen, wenn schmutzige Witze erzählt werden in der Schule oder im Betrieb? Machen wir mit, wenn rebelliert wird gegen Dinge, die in der Gemeinde sind oder im Betrieb läuft einiges schief? Sind wir auch dabei? Wenn wir Gottesfurcht haben, wenn wir einen heiligen Gott kennen, dann werden wir uns distanzieren. Wenn andere schamlose Kleidung tragen, wenn andere im Internet Filme anschauen, die für einen Heiligen niemals möglich sind. Es ist erschreckend, Geschwister, es ist erschreckend, was heute viele im Internet anschauen. Es sieht ja gar niemand mehr, gell? Doch es sieht einer, der heilige Gott. Der sieht ins innerste Kammer unseres Zimmers. Der sieht in die innerste Kammer unseres Herzens. Er sieht, was wir uns anschauen. Kann es sein, dass eine biblische Gemeinde in der Jugendstunde einen James-Bond-Film anguckt, man sagt, wenn etwas Sexuelles kommt, macht er einfach die Augen zu. Das ist für euch unvorstellbar, für mich auch. Aber es ist Wahrheit, eine biblische Gemeinde tut so etwas. Warum? Es hat irgendwo angefangen, dass man die Gottesfurcht verloren hat vor einem heiligen Gott. Sind wir weit entfernt? Aber was schauen wir an? Sind wir schockiert darüber? Ich könnte Gespräche erzählen, wo Jugendliche nicht bereit sind und ältere, erwachsene Männer nicht bereit sind, einen Hammer zu nehmen, ihren Computer zu zerschlagen, weil sie das sehen wollen, was da kommt. Das ist die Realität. Das ist die Wahrheit. Kennen wir einen heiligen Gott, der zu fürchten ist, wenn wir sündigen? Haben wir den Mut, wegzugehen, wenn heute Gläubige weltliche Musik oder charismatische Musik anhören? Haben wir den Mut, wegzugehen? Ist das schlimm? Das ist immer die Frage, ne? Wie ist das? Können die Schüler und die Studenten hier in der Mitte bei der Arbeit abschreiben? Ein Heiliger tut so etwas nicht. Wie ist es, wenn wir Christen im Streit sind mit anderen? Sind wir uns bewusst, was das bedeutet vor einem heiligen Gott? Kann es sein, dass wir unhöflich, unbeherrscht sind? Dann bringen wir Schande auf den Namen Jesu Christi. Das muss uns bewusst sein. Wir bringen dann Schande über den Namen Jesu Christi. Ich lese mal eine Stelle aus dem 2. Samuel, Kapitel 12. Vers 14. Doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren wird, gewiss sterben. Wir kennen den Zusammenhang, ne? David hat Ehebruch begangen und hat den Mann töten lassen. Doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast. Und das, Geschwister, ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt, dass dadurch der Name Jesu Christi verlästert wird. Unsere Sünde, die wir in dieser Welt begehen, das bringt Schande auf den Namen Gottes. Ist uns das bewusst? Das ist das Schlimmste. Und dabei werden wir aufgefordert, es ist der Wille Gottes, nach der Heiligung zu streben. Ein Leben zu führen, das unseren Herrn und Heiland verherrlicht, ihn groß macht, dass Ehre auf den Namen des Herrn kommt. 1. Thessaloniker Kapitel 4. Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass er euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und das soll ein Prozess sein, der fortschreitet, dass wir uns immer mehr von diesen Dingen, zum Beispiel von Unzucht, enthalten. Müssen wir uns von Unzucht enthalten? Was geht manchmal durch unseren Kopf? Was beschäftigt uns manchmal? Was sehen wir manchmal? Was hören wir manchmal genau in dieser Beziehung? Wer den Herrn von ganzem Herzen liebt, der wird sich von diesen Dingen enthalten. Und deshalb, weil wir immer wieder in der Gefahr stehen, weil es immer wieder diese Verlockung, immer wieder diese Verführung gibt, ist es so wichtig, auf den Berg Sinai zu gehen. Ich bleibe bei diesem Bild. Um dort den dreimal heiligen Gott, so wie Jesaja, sieht. Genau diese Gotteserkenntnis, wie Gott ist, in seiner Heiligkeit zum Beispiel, wird dazu beitragen, dass ich vor ihm niederfalle und erkenne, ich bin ein Mensch, der unreine Lippen hat und unter einem Volk wohne, das unreine Lippen hat. Auch als Petrus, dort auf dem See, in dem Boot, den Herrn erkennt in seiner Allmacht, wo er diesen wunderbaren Fischzug hat, da erkennt er dadurch, dass sich Gott als allmächtig erweist, ich bin ein sündiger Mensch, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und das bringt uns dorthin, wo wir hin müssen, Herr, hilf mir, ich brauche deine Hilfe, das ist das, was ich brauche. Diese Selbsterkenntnis, die führt dazu, dass ich mich beuge von ihm und begreife, ich brauche alles von ihm. Wisst ihr, wir wohnen unter einem sündigen Volk. Und wir sind Menschen, wiedergeborene Menschen, die immer noch das alte Fleisch an sich haben, die Begierden haben, wo die gelockt werden können und die einfach davon geprägt werden können, wie diese Welt heute ist. Und diese Welt, das ist Wirklichkeit, die ist schlimm, oder? Lügen und Betrügen ist normal geworden. Dass man Gott lästert, ist ein Stück weit normal geworden. Man gewöhnt sich immer mehr an Dinge dieser Welt. Was vor 30 Jahren in der Welt noch undenkbar ist, das ist heute in manchen Gemeinden schon Wirklichkeit geworden. Das ist das Problem, in dem wir stehen. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir geprägt werden von dem Denken dieser Bibel, dass wir das Bild Gottes, so wie er ist, vor Augen haben, damit wir begreifen, wie sehr wir ihn brauchen, um widerstehen zu können. 3. Mose, Kapitel 3. Was heißt es eigentlich, im Lichte Gottes zu wandeln, in der Heiligkeit Gottes zu wandeln? Schau mal, dieses dritte Buch Mose, vielleicht sage ich da kurz einen Satz dazu. Das habe ich mir mal überschrieben. Ich bin heilig. Und ihr sollt auch heilig sein. Dieses dritte Buch Mose, wo manchmal etwas schwierig zu lesen ist, das zeigt uns genau diesen Ansatz. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Hier steht im Vers 10, damit ihr einen Unterschied macht zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Unreinen und Reinen. Es ist die Aufgabe von dem Volk Gottes, zu unterscheiden, nicht was ich als rein ansehe und das, was ich als unrein ansehe. Nicht was ich meine, heilig oder unheilig, sondern Gott drückt aus, was heilig ist. Das macht er hier in diesem dritten Buch Mose. Da gibt es zweierlei Samen. Da gibt es nicht ein Mischgewebe zu tragen, sondern nur reines, nur ein Gewebe zu tragen. Und so kommen viele Bilder. Ich sage, das Tier ist rein und das Tier ist unrein. So, und einer, der heilig ist, einer, der zum Volk Gottes gehört, der akzeptiert den Willen Gottes. So soll es sein. Und deshalb macht ein geheiligter Mensch, ein abgesonderter Mensch, einen Unterschied. Und der Unterschied ist zu erkennen in meinem Leben als Christ, als Geheiligter. Denn ich lebe anders wie der Rest dieser Welt. Warum ist es so wichtig, dass wir einen Unterschied machen, dass wir danach streben, in der Heiligung zu leben? Warum ist es so wichtig? Hebräer 12, Vers 14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Erkennen wir eigentlich den Ernst dieser Worte? Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das sind die Worte Gottes. Niemand wird den Herrn sehen, der nicht nach dieser Heiligung jagt. Gott zieht sich zurück, wenn jemand unrein lebt. Gott sei Dank haben wir die Möglichkeit, umzukehren, Buße zu tun, zu dem zu kommen, der gesagt hat, kommet her zu mir. Ich bin euer Fürsprecher. Bei mir findet ihr Vergebung. Aber wer nicht jagt, was ist eigentlich jagen? Das Gegenteil von dahinschleichen. Von gemütlich einen Weg gehen, jagen, beinhaltet etwas anderes, oder? Jagen ist ein Streben auf ein Ziel zu. Man ist geistlich am Streben nach einem Ziel, nämlich in der Heiligung voranzukommen. Das ist nicht ein gemütliches Niederlassen, sondern ein Jagen auf etwas. So wie jemand einem Tier hinterher jagt, so jage ich danach, dem Herrn Jesus Christus immer näher zu kommen. Und jetzt ist die Frage, wie sieht es bei mir in meinem geistlichen Leben aus? Jag ich danach, in der Heiligung voranzuschreiten, nämlich immer mehr in Christus zu sein, immer mehr die Gemeinschaft mit ihm zu pflegen? Und dabei sollten wir nicht vergessen, ein wenig Sauerteig, ein ganz klein wenig, oder die kleinen Füchse. Wie oft lassen wir uns ablenken, jagen, der die Blickrichtung genau auf das Tier gerichtet. Wie oft lassen wir Gläubige uns ablenken? Scheinbar nichts Schlimmes. Ablenken, ich habe jetzt gerade einen wichtigen Termin. Ich kann jetzt gerade nicht beten, in die Gemeinschaft treten. Deshalb, was ist für mich jeden Tag aufs Neue der wichtigste Termin? Mit meiner Frau oder in der Schule oder hier heute Abend in dieser Gemeinde? Nein. Mein Jagen ist darauf gerichtet, der wichtigste Termin am Tag ist die Gemeinschaft mit meinem Herrn. Und jetzt möchte ich mich von nichts und niemand ablenken lassen. Und der Feind schafft es heute, so viele Christen, hier sitzen ich weiß nicht wie viele hundert Christen, wie oft lassen wir uns ablenken, mit etwas anderem zu beschäftigen, wie zuerst einmal, dass der Herr zu mir reden kann und ich zu ihm reden kann. Ich jage auf dieses Ziel zu, dass er in mir etwas wirkt, was ich gar nicht selber schaffe. Wie wäre es eigentlich, liebe Geschwister, wenn der Herr so richtig körperlich mit mir durch den Alltag gehen würde, 24 Stunden? Wenn er mitgehen würde jetzt nach Hause, wenn er neben mir sitzen würde, wenn ich die Zeitung aufschlage oder ein Buch aufschlage oder mir irgendeine Musik anhöre, Oder wie wäre es, wenn er hinter meiner Zimmertür wäre, die ich so manchmal zumache, um ganz heimlich etwas zu tun? Geheime Sünden sind im Himmel ein ganzer Skandal. Ist das uns bewusst? Der heilige Gott sieht es, hört es und weiß es. Genau deshalb werden wir auch aufgefordert, in vielen Bereichen, ich nenne mal ein Beispiel noch, 2. Korinther Kapitel 6, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen, ich will euer Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Darum geht hinaus. Wir sind nicht aufgefordert, diese Welt zu verlassen. Ich bin nicht ein Mensch, der in ein Kloster geht und mich abkapselt auf irgendeiner Insel oder irgendetwas. Aber wir gehen hinaus dort, wo Sünde ist. Wir sitzen nicht da, wo die Spötter sitzen. Wir machen nicht mit bei ihren Sünden. Und man muss leider jetzt sagen, leider muss man das so deutlich sagen, wir machen auch nicht mit, wenn unsere Geschwister, wenn wiedergeborene Christen sich an Sünde gewöhnt haben, die nicht mehr vorstellbar ist. Wir machen nicht mit. Wir lehnen sie nicht ab. Wir hassen nicht Sünder, sondern Gott hasst die Sünde. Wir machen nicht mit. Wir distanzieren uns davon. Wir gehen hinaus und wir sondern uns ab von diesen Dingen und wir rühren nichts Unreines an. Und genau deshalb habe ich vorhin gesagt, für manche Geschwister wäre es gut, sie würden ihren Hammer nehmen und würden ihren Computer zum Beispiel oder diese Medien da, die es da gibt, zu zertrümmern, dass sie ein für alle Mal das Unreine zerstört haben. Dann, und ich will euch aufnehmen und ich will euer Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Deshalb lasst uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches zur Vollendung der Heiligkeit. Ein Heiliger, genau wie Gott, sondert sich ab von allem Unreinen. Und er ist einer, der danach strebt, in der Reinheit zu leben, weil er von seiner Stellung her ein Heiliger ist. Ich nehme jetzt noch 2, 3 Beispiele, wo das vielleicht ganz deutlich wird. Epheser Kapitel 5. Hören wir mal, was Gott zu diesem Thema zu sagen hat, was das Wort Gottes uns mit auf den Weg gibt. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden. Unzucht, Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Wie viel Geschwätz und Witzeleien machen wir manchmal? Ne? Vielleicht sind die anderen Dinge für uns nicht so aktuell, aber sie sollen nicht einmal erwähnt werden. Wie sprechen wir darüber, wenn ein Gläubiger zum Beispiel fremdgegangen ist? Wie formulieren wir denn diese Dinge manchmal aus? Hier steht, sie sollen nicht einmal erwähnt werden. Darüber spricht ein Heiliger gar nicht. Und er macht auch keine Witze und kein Geschwätz. So steht es im Wort Gottes. Das ist ein Heiliger. Jesaja 33, Entschuldigung, Vers 11 noch, Entschuldigung, ein Gedanke noch. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Wir haben die Aufgabe, nicht nur uns zu entfernen von den finsteren Dingen, keine Gemeinschaft mit ihnen zu pflegen, sondern wir haben auch die Aufgabe, die finsteren Dinge aufzudecken. Und da hört man dann oft als Gegenreaktion, pass auf, du sollst nicht richten. Wir haben die Aufgabe als wiedergeborene Christen, wenn wir bei anderen das Finstere sehen, dass wir es aufdecken, dass es Licht wird. Wie macht man das und wann macht man das Und mit welcher Motivation tut man es, das ist alles wichtig. Aber unsere Aufgabe besteht darin, wenn wir Heilige sind und andere Heilige sehen, die unreine Dinge tun, dass wir es aufdecken, dass wir es ansprechen. Wie ist das? Wenn wir genau wissen, andere leben in der Sünde, in Bitterkeit, in Nichtvergebung, sprechen wir das an? Wenn andere Dinge sehen in dem Internet, wir wissen es ganz genau, haben wir den Mut, es anzusprechen? Jesaja 33. Vers 14. Die Sünder in Zion sind erschrocken. Zittern hat die Heuchler ergriffen. Wer von uns kann bei einem verzehrenden Feuer wohnen? Wer von uns kann bei der ewigen Glut bleiben? Gott ist ein verzehrendes Feuer, steht im Hebräerbrief. Seine Augen sind wie Feuerflammen, die alles sehen, die alles durchleuchten. Und jetzt kommt die Antwort, wer denn? Wer in Gerechtigkeit wandelt und aufrichtig redet. Das steht auch im Epheser Kapitel 4. Wir haben früher gelogen. Jetzt reden wir mit diesen Lippen die Wahrheit. Soll ich euch mal ein Beispiel nennen, wo mich mehr erschrocken hat? Als Josef aus dem Gefängnis kam, da kam er zum Pharao und der Pharao sagt, ich habe gehört, dass du Träume deuten kannst. Was sagte Josef? Er hätte nur schweigen müssen. Dann hätte der Pharao davon ausgegangen, der Josef kann Träume deuten. Dann hätte ich doch einen Vorteil. Josef hätte denken können, jetzt, das verschafft mir einen Vorteil beim Pharao. Er wusste noch nicht, wie es weitergeht. Nicht ich. Gott allein, das ist die Wahrheit. Nicht ich, Gott allein. Oder? Das ist die Wahrheit. Merken wir, wie wir da in der Gefahr stehen, einfach mal zu schweigen. Wisst ihr, wenn man immer die Wahrheit sagt, das ist manchmal gar nicht einfach, da kommt man in eine Zwickmühle in einigen Bereichen, oder? Aber dann die ganze Wahrheit zu sagen, so wie Josef, genau darum geht's. Wer in Gerechtigkeit wandelt und aufrichtig redet, wer es verschmäht, durch Betrügung Gewinn zu machen, wer sich mit seinen Händen wehrt, ein Bestechungsgeld anzunehmen, wer seine Ohren verstopft, um nicht vom Blutvergießen zu hören, wer seine Augen verschließt, um Böses nicht mit anzusehen. Die Ohren verstopft. Ich glaube, wir müssen heute manchmal sehr oft die Ohren verstopfen und die Augen schließen. Die Augen schließen vor dem Bösen. Römer, Kapitel 16, Vers 19. Wir leben in der Gegenwart eines heiligen Gottes. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Wir sollen unvermischt bleiben mit dem Bösen. Einer, der in der Heiligung voranschreitet, der ist unvermischt mit dem Bösen. Und jetzt denkt nochmal daran an das zweite Buch Mose, als das Volk Israel hinausziehen wollte. Wir wollen dort hinausziehen, 3 Tagesreisen weit, um Gott zu dienen und Gott zu opfern. Das ist genau unsere Aufgabe heute. Was macht der Pharao? Bleib doch hier. Das geht nicht. Na, geht wenigstens nicht so weit weg. Bleib doch im Einzugsbereich von mir. Also, der Feind will, dass wir uns vermischen. Dass wir nicht so eine ganz klare Trennung mit dieser Welt vollziehen. Und man muss jetzt dazu fügen, nicht eine klare Trennung vollziehen mit denen, die immer mehr in der Welt leben als Christen. Unvermischt. So wie Gott. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und er trennt Licht und Finsternis. Und wir waren einst Finsternis. Wir sind jetzt Licht. Und deshalb haben wir keine Gemeinschaft, aber auch gar keine Gemeinschaft mit der Finsternis. Und weil die Gefahren so vielfältig sind, weil der Feind in vielen Bereichen so raffiniert ist, gibt es für mich eine Antwort. Eine. Bleibet in mir und ich bleibe in euch. Im Grunde nicht schwer, oder? Und das ist die Frage, ob ich jetzt bereit bin, mehr Zeit, nur mehr Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Dann habe ich dieses Licht in meinem Herzen. Das Wort Gottes ist doch ein Licht auf meinem Weg, den ich gehen soll. Ich brauche das Wort Gottes, das Licht. Ich brauche den Herrn, der mir hilft. Und ich brauche den Geist Gottes, der in mir wirkt. Der in mir wirkt einen Ekel vor allem Unreinen. Das brauche ich. Und wir machen es dem Feind manchmal so leicht. In dem Moment, wo ich die Heiligkeit Gottes sehe, wo ich in der Erkenntnis Gottes wachse, dann wird er mir größer und dann sehe ich auch viel deutlicher, wie sehr ich ihn brauche. Ich lese nochmal die Verse, 1. Petrus Kapitel 1. Als gehorsame Kinder. Wir sind gehorsame Kinder. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind gereinigte, geheiligte, abgesonderte Kinder Gottes. Passt euch nicht den Begierden an. Oder im Römerbrief steht doch, dass wir nicht so, ich sage es mit meinen Worten, so denken sollen wie diese Welt. Wir sollen nicht mitmachen mit dieser Welt, nicht in diesem Weltlauf mitlaufen. Das haben wir früher getan. Früher war es so. Und es reicht jetzt, dass wir früher so gelebt haben, heute nicht mehr. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig zu sein, sollte auch ihr heilig sein. So wie er vollkommen ist, so sollt auch ihr, Bergpredigt, vollkommen sein. In eurem ganzen Wandel. Wandle vor mir, sagt Gott mal zu Abraham. Wandle vor mir. Und das ist das Wichtige, ich wandle nicht vor meiner Ehefrau oder vor der Gemeinde oder vor irgendjemand zuerst, ich wandle vor Gott und da gilt es, heilig zu sein, abgesondert, rein von der Sünde. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wisst ihr, was mich tröstet? Dass der Apostel Paulus die Korinther als Heilige bezeichnet, oder? Das waren Heilige. Warum? Er wusste, dass diese Korinther herausgerettet waren aus diesem Weltlauf und sie gehörten jetzt ihm. Sie waren das Eigentum Gottes. Das ist ein Heiliger. Und jeder von uns, der durch das Blut Jesu gerettet ist, ist ein Heiliger. Warum? Weil der Herr ihn gerettet hat und herausgenommen hat zu seinem Eigentum. Ich bin sein Eigentum. Und jetzt möchte Gott, dass dieses Geschöpf Mensch, dieses Gefäß, das er sich bereitet hat, jetzt sich von ihm prägen lässt, verändern lässt, umgestalten lässt, damit diese Heiligung voranschreiten kann. Und bis zum letzten Tag meines Lebens, unseres Lebens, wird Gott damit zu tun haben. Die Frage ist nur, habe ich den Wunsch, die Sehnsucht, dass er an mir etwas tun kann? Dass er Raum in meinem Leben findet, um diese Heiligung voranführen zu können, voranschreiten lassen zu können. Und ich glaube, das Zentrale ist dabei, ihn zu sehen, wie er heilig ist und wie er gelebt hat. Der Herr Jesus Christus hat es uns vorgelebt, was es bedeutet, heilig zu sein. Und das ist das wunderbare Vorbild, an dem wir uns ausrichten können. Er hat uns aufgefordert, seinem Weg, seinen Fußspuren zu folgen. Und deshalb ging er am frühen Morgen, als es noch dunkel war, hinaus und hat mit seinem Vater gesprochen. Was hindert uns daran, das auch zu tun? Wenn er, der Sohn Gottes, das nötig hatte, wie viel mehr ich, das Geschöpf Mensch?